Kassels Spezial.
Grau, eng, teuer. Warum sich unsere Städte verändern müssen.
Also eine ausreichende Größe, die aber nicht zu groß ist. Eine Diversität und irgendwie genügend Mysterium.
Dass die Stadt sehr viel Grünflächen hat.
Am besten noch am Fluss, eine tolle Einkaufsmeile, junge Leute, Studenten.
Die perfekte Stadt, in der muss ich mich einfach wohlfühlen können.
Wenn man auch so logistisch vieles um sich rum hat. Läden, Cafés.
Angenehme Menschen. Und lange Öffnungszeiten, was Einkaufen angeht. Gruß nach München.
Eigentlich, dass man auch sich den Lebensstandard so leisten kann, egal in welcher sozialen Situation man irgendwie ist, also auch als Student.
Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem Puls-Spezial. Denn Traumstadt, schön und gut, wenn man sich das Leben in dieser perfekten Stadt nämlich nicht leisten kann, dann hilft einem das ja alles auch nicht weiter. Nehmen wir mal die Stadt, in der ich seit vielen Jahren lebe, nämlich München. Da habe ich neulich eine Anzeige gelesen bei eBay Kleinanzeigen. Da hat allen Ernstes jemand einen Schlafplatz in einem Vierbettzimmer für 400 Euro pro Kopf angeboten. Also nicht mal ein eigenes Zimmer oder so, sondern nur ein Bett, so wie in einem Hostel. Und wenn man sich anguckt, was hier so zu Semesterstart immer los ist, da kann man sich schon vorstellen, dass die ein oder andere arme Seele darauf einsteigen könnte.
Und bezahlbare Mieten sind ja nur ein Faktor für eine lebenswerte Stadt. Wie wir eben gehört haben, gibt es ja auch noch andere wichtige Merkmale. Ein gutes Angebot an Bars, Clubs, Konzerten zum Beispiel, eine gute Infrastruktur mit genügend Platz im Bus, Bahn und Tram. Und als Fahrradfahrer will ich auch keinen Schiss haben, dass ich übersehen werde. Weder von Autofahrern noch von der Politik generell.
Wie das Leben in der Stadt auch in Zukunft Spaß macht und was wir selber auch dafür tun können, darüber wollen wir hier die nächsten 2 Stunden sprechen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Puls-Spezial Grau, eng, teuer, warum sich unsere Städte verändern müssen. Wir, das sind Puls-Reporterin Shazad Osterer und ich, Christina Wolf. Sherry, was nervt dich am allermeisten am Wohnen in der Großstadt?
Mieten sind natürlich auch für mich eine krasse Belastung. Und da, wo ich wohne, im Münchner Stadtteil Bogenhausen, gibt es super viele Wohnungen, die an Medizintouristen vermietet werden. Wenn keiner in Behandlung ist, stehen sie einfach leer. Und das, während hunderte Studenten jedes Semester verzweifelt suchen. Das ist doch Irrsinn.
Aber was wohnst du auch im Villenviertel? In Bogenhausen, die feine Dame. Ich wohne am Hauptbahnhof. Da quartiert sich keiner ein, wenn er eine neue Niere braucht. Also das ist zu rough.
Das glaubst du nicht. Aber wir haben 3 Jahre gesucht und lustigerweise die einzige Wohnung, die von der Größe und vom Preis her gepasst hat, war ausgerechnet in Bogenhausen. Mhm. Aber generell, ich würde einfach gerne in einer Stadt leben, in der man unbeschwert leben kann, auch wenn man kein Millionär ist, in der es sozial zugeht und nicht einzelne Gruppen der Gesellschaft rausgedrängt werden. Deshalb schauen wir heute mal, wie wir Probleme in unseren Städten verbessern können und stellen euch ein paar Lösungsansätze vor. Da geht es um die großen, großen Punkte. Was tun Städte, um Wohnraum für alle Menschen zu schaffen, die dazukommen? Und wie wehren sie sich gegen Wohnungen, die für Touristen reserviert werden, zum Beispiel bei Airbnb? Wie kann ich selber aktiv werden, was Wohnraum angeht? Da sprechen wir zum Beispiel mit jemandem, der eine Wohnbaugenossenschaft gegründet hat. Und dann reden wir über Mobilität und was wir uns von wirklichen Radelhauptstädten abschauen können. Und noch ein ganz wichtiger Punkt natürlich, der Spaß, den wir in einer Stadt haben können. Wir schauen uns an, wie eine Stadt das schafft, eine vielfältige Clublandschaft zu erhalten.
Ihr hört das Puls-Spezial Grau, eng, teuer. Warum sich unsere Städte verändern müssen. Also angenommen, ihr kommt neu in eine Stadt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich ja erstmal eine Wohnung suchen. Wie schwer das in München zu bewerkstelligen ist, das wissen mittlerweile wahrscheinlich alle. Aber auch in anderen großen Städten ist es wahrscheinlich nicht groß anders, oder Sherry?
Kann man so sagen. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln in Zusammenarbeit mit Immobilien-Scout24 zeigt, dass die Preise für Studentenwohnungen explodieren. Für die Studie haben die Forscher alle Wohnungen, die für Studenten in Frage kommen, untersucht. Das heißt Einzimmerwohnungen und WG-Zimmern in 15 deutschen Unistädten. München ist die teuerste Stadt. Das überrascht aber keinen. Dicht gefolgt von Frankfurt und Stuttgart. Und laut der Studie zahlt man in München für eine typische 30 Quadratmeter Wohnung ungefähr 665 Euro, während man in Leipzig zum Beispiel knapp die Hälfte für die gleiche Wohnung ausgeben muss. Wenn es so weitergeht, müssen Studenten bald in München mehr als 20 Euro pro Quadratmeter zahlen.
Okay, das sind natürlich komplett wahnsinnige Preise. Mhm. Und bald kann dann also nicht mal mehr jeder selbst wählen, wo er gerne wohnen würde. Also man muss dann pendeln, oder? Als Azubi oder wenn man halt irgendwie im Erstsemester ist, dann muss man eine Stunde zur Arbeit oder zur Uni einplanen.
Ja, und so sollte es natürlich nicht sein.
Ja, normalerweise, wenn es aber solche gravierenden Probleme gibt, die viele, viele Menschen betreffen, da gibt es ja eigentlich einen runden Tisch, also so ein Netzwerktreffen, da so ein Gipfel. Da werden dann die Probleme besprochen und analysiert und es gibt vielleicht Vorträge von Teilnehmern, die da schon mal irgendwas ausprobiert haben, da irgendwas zu verändern. Mhm. Wie schaut es da mit den Städten aus? Gibt es da sowas wie ein Netzwerk?
Die gibt es ja innerhalb Deutschlands, aber auch international. Ich war im letzten Jahr auf einer Konferenz in Barcelona, die Fearless Cities heißt. Da wird über Probleme von Städten aus aller Welt gesprochen und dort tauschen sich die Vertreter dieser Städte eben auch über Lösungen aus. Man hat dort schnell gemerkt, alle Städte, egal ob New York, Beirut oder Berlin, alle haben dieses Problem, einen erheblichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und zu wenige bezahlbare Wohnungen bedeutet gleichzeitig, dass Leute verdrängt werden, im schlimmsten Fall obdachlos werden. In New York leben rund 60.000 Menschen auf der Straße.
Ja, jeder, der schon mal in einer größeren amerikanischen Stadt war, hat es gesehen. Also ich habe das auch schon festgestellt, ob jetzt New York oder San Francisco. Wie schaut es in Deutschland eigentlich aus? Was sind da die Zahlen?
2017 gab es offiziell 20.000 Obdachlose in Berlin. Mhm. Also auch hier nimmt der Druck auf die großen und mittelgroßen Städten zu. André Holm ist Experte für Wohnungspolitik, den habe ich auf der Konferenz getroffen. Er spricht von einer Wohnungskrise in deutschen Großstädten. Nicht nur für die unteren Einkommensgruppe gibt es immer weniger Wohnungen, sagt er, sondern auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Er meint, in der Vergangenheit ist da so einiges schiefgelaufen in der Politik.
Wir haben die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft, wir haben die meisten Förderprogramme zusammengestrichen, wir haben den Wohnungsbau privatisiert, der in öffentlicher Hand und Verwaltung war. Und da braucht man einfach sozusagen eine Rückwärtsrolle, ja, auch wenn das vielleicht nicht besonders fortschrittlich klingt.
Er sagt auch, dass wir dringend massive Veränderungen brauchen und hat da natürlich auch schon einige Vorschläge.
Eine Einführung der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, um Non-Profit-Organisationen überhaupt zu ermöglichen, leistbare Wohnungen zu erstellen und ohne in der Konkurrenz mit den Höchstbietenden sozusagen immer wieder den Kürzeren zu ziehen. Wir fordern, dass es eine tatsächlich bundesweite Verantwortung für die Förderung von sozialen leistbaren Wohnungen gibt. Und letztendlich muss man das Öffentliche stärken. Und das heißt nicht nur das öffentliche Eigentum, öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, sondern öffentliches Stärken heißt eben auch die Öffentlichkeit viel, viel stärker an allem beteiligen.
Und das mal konkret und einfacher auszudrücken, Holm meint, es müssen viel mehr Wohnungen entstehen, am besten öffentlich geförderte.
Und eben halt nicht wie in München der 100. Luxuswohnungsbau, den sich dann nur irgendwelche windigen Investoren leisten können.
Definitiv. München wächst jedes Jahr um die Größe einer kleinen Stadt. 30.000 Menschen ziehen jährlich hierher. Nach städtischen Prognosen müssen bis 2030 in München 116.000 neue Wohnungen entstehen, aber leider immer noch zu wenige.
Neue Wohnungen, klar, also das klingt jetzt nach einer sehr einfachen Lösung. Nur, also wo sollen 116.000 Wohnungen hingebaut werden? In München ist ja jetzt nicht direkt wahnsinnig viel Platz für so riesige Neubauprojekte.
Ja, stimmt. Selbst wenn die Stadt nachträglich in den Stadtteilen neue Bauflächen ausweist und Grünfläche aufgibt, reicht es nicht. Wenn es nach dem Oberbürgermeister Dieter Reiter geht, dann soll in Zukunft höher gebaut werden als bisher. Also statt in die Breite zu gehen, will er nach oben. Außerdem glaubt er, dass man Dächer besser nutzen könnte. In einem Zeitungsinterview neulich hat er die Idee geäußert, dass Sportplätze von Schulen teilweise einfach auf die Dächer geplant werden sollen.
Aber schon mit Abgrenzungen.
Hoffentlich, ja. Okay. Schon heute suchen viele im Umkreis von bis zu 60 Kilometer nach bezahlbaren Wohnungen. Aber auch zwischen München und Augsburg sind die Preise auf dem Land untypisch hoch. In Nürnberg passiert übrigens dasselbe. Da will die Stadt bis 2030 den Bau von 33.000 Wohnungen ermöglichen, um den Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen und die Preise zu dämpfen. Ist also kein reines Münchner Phänomen, würde ich mal sagen.
Okay, ich fasse jetzt mal zusammen. Die Zahl der Einwohner wächst, die Fläche und der Markt für günstige Wohnungen wächst nicht. Was tun?
Ich habe den Stadtrat Alexander Reißel in seinem Büro im Münchner Rathaus am Marienplatz getroffen und genau das gefragt, was du gerade eben gefragt hast. Er ist der Fraktionsvorsitzende der SPD und beschäftigt sich unter anderem mit der Schaffung von neuem städtischem Wohnraum. Ich wollte wissen, welche Maßnahmen die Stadt München ergreift, um die Wohnsituation zu verbessern.
Wir versuchen, Baurechte zu schaffen. Da müssen alle möglichen Privaten auch bereit sein zu bauen. Wir haben ziemlich ehrgeizige Ziele. 8.500 Wohnungen sollen fertiggestellt werden pro Jahr, davon 1.800 öffentlich geförderte. Diese Zielzahl, die werden mal so knapp erreicht, die werden mal deutlich nicht erreicht. Wir bemühen uns auch, dass Baugenehmigungsverfahren nicht so lange dauern, wie sie dauern. Jetzt kommt aber was Neues hinzu. Wir erleben in Münchner Stadtvierteln so eine Anti-Haltung. Wir wollen nicht, dass bei uns noch zusätzlich gebaut wird. Und das macht natürlich dieses Geschäft zusätzlich schwierig und langwierig.
Also Stadtrat Alexander Reißel findet, dass die Abstimmungsverfahren viel zu lang dauern und kompliziert sind. Was kann man dagegen jetzt machen?
Die Stadtpolitik ist da natürlich immer so ein bisschen bürokratisch unterwegs. Deshalb werden manche Bürger auch von sich aus aktiv und versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen.
Ich selber bin großer Fan von selbstbestimmten Aktionen, weil manchmal muss man die Sachen eben einfach selber machen. Aber jetzt gerade bei der Wohnungssuche stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, Sherry, wie ich als Einzelne da was reißen kann. Also jetzt selber ein Haus bauen werde ich in München nicht können.
Ganz alleine musst du das auch gar nicht machen, aber wenn du dich mit anderen zusammenschließt, wird's was. Eine Möglichkeit ist die Kleingenossenschaft. Vielleicht muss man kurz nochmal erklären, was überhaupt Genossenschaften sind. Das sind Vereinigungen, die ihren Mitgliedern preisgünstigere Wohnungen anbieten. Kleingenossenschaften sind dann nochmal was anderes. Da können Privatleute auf einem Grundstück, das der Stadt gehört, Immobilien bauen. Ein Beispiel. 10 Münchner aus dem Stadtteil Haidhausen haben sich in der Kleingenossenschaft am Johannis organisiert, um ein Wohnhaus zu bauen. Die Mitglieder sind bunt zusammengewürfelt, unter anderem 2 Architekten, ein Schreiner, ein Bauingenieur, ein Schauspieler und ein Unternehmer. Einer der Vorstände ist Peter Frodin.
Genossenschaftliches Wohnen bedeutet, dass man kein privates Eigentum erwirbt, sondern ein Wohnrecht. Wenn das Grundstück bezahlbar ist, und das ist ja in München das große Problem, dann kann eine Genossenschaft einen Neubau erstellen nach Stand der Technik, Stand der Ökologie. Da kostet die Miete dann in einem Wunschbau neu ungefähr 12 Euro den Quadratmeter. Das ist weniger, als ich jetzt bezahle. Ja? Und diese 12 Euro ändern sich dann auch nicht. Sie sinken eher noch ein wenig. Und das ist einfach eine Zukunftsentscheidung.
Okay, aber jetzt erstmal die Genossenschaft gründen. Das alleine macht mir schon Angst. Das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
Ja, so einfach und schnell geht das natürlich nicht. Peter Frodin hat es ja zusammen mit anderen gemacht und weiß, wie das geht.
Also ich brauche ein bisschen Geld, ich brauche eine Finanzierung, ich brauche einen Kostenrahmen, ich brauche eine Zeitschiene. Und wenn ich das alles zusammen habe, dann kann ich sagen, ja, wir gründen eine Genossenschaft und damit gehe ich dann zum genossenschaftlichen Prüfungsverband. Die haben dann auch schon so vorgefertigte Genossenschaftssatzungen, an denen man sehr schnell sieht, woran man noch nicht gedacht hat. Streitfall, Wahlrecht, Versammlungen, Vorstand, alle diese Dinge, die einem ja völlig neu und unvertraut sind. Die kann man dann lernen.
Okay, es klingt alles krass kompliziert und zeitaufwendig und so weiter, aber vor allem jetzt so bei dem Punkt bisschen Geld, da komme ich jetzt ins Stocken. Wie viel braucht man denn da tatsächlich? Ich schätze mal, das kann sich doch nicht jeder leisten, sowas zu gründen.
Ja, da braucht man schon ein paar 10.000 Euro, sage ich mal. Das ist jetzt nichts für jemanden, der studiert oder gerade mit dem Studium fertig ist, sondern jemanden, der schon länger arbeitet und was gespart hat. Also, wie man sieht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die nicht unbedingt für alle funktionieren und auch keine ultimative Lösung der Wohnungsproblematik sind. Aber zumindest mal ein Umgang mit dem knappen Raum, den man in München hat.
Ja, und als wäre zu wenig Platz für die ansässigen Bürger nicht schon genug Problem für eine Stadt, da kommt ja auch noch die sich immer steigende Gentrifizierung dazu und der Tourismus. Alteingesessene Geschäfte verschwinden, weil die kein Touri findet und weil die sich eben die Miete nicht mehr leisten können. Und dafür gibt es an jeder Ecke austauschbare Bars, Souvenirläden und Fastfood-Restaurants. Es klingt wie ein Teufelskreis.
Ja. es ist es auch irgendwie. Barcelona ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Was Touristen angeht, hat die Stadt ein massives Problem. Barcelona hat unter den Metropolen weltweit in den letzten 30 Jahren den größten Zuwachs an Touristen. 1990 zählte die Stadt 1,7 Millionen Übernachtungen. Vergangenes Jahr waren es knapp 17 Millionen.
Boah, ja.
Dabei sind die Übernachtungen in Privatwohnungen, die über das Internet vermittelt werden, wie Airbnb, noch nicht mal mitgezählt. Wenn man in Barcelona unterwegs ist, sieht man an vielen Balkons so Banner, auf dem geschrieben steht Tourists go home.
Ja, also ich bin ja einer dieser vielen blöden Touristen, der allein dieses Jahr in Barcelona war und habe das auch gesehen, gibt es ja nicht nur in Barcelona, Venedig, Lissabon Gott weiß wo. Klar, aber es ist nicht gut für eine Stadt, wenn es nur noch Touri-Abzock-Klitschen gibt und die freien Wohnungen nicht mehr den Bürgern zur Verfügung stehen, sondern halt Airbnb-Unterkünfte werden, ist logisch.
Total. Da werden dann irgendwann Stadtteile durch den Touri-Hype so hip, dass es sich keiner der Eingeborenen mehr leisten kann, dort ordentlich zu wohnen. Viele Aktivisten versuchen, gegen diese Situation zu kämpfen. Eleonora Herder zum Beispiel, sie ist in Barcelona aufgewachsen und hat dort Regie studiert. Inzwischen pendelt sie zwischen der spanischen Metropole und Frankfurt. Und zusammen mit anderen Aktivisten hat sie in Frankfurt einen alternativen Stadtführer herausgegeben. Das Gleiche planen sie für Barcelona.
Als ich noch hier in Barcelona gewohnt habe, habe ich eben oft beobachtet, wie man so wirklich sehen konnte, was passiert mit einem Ort, also zum Beispiel mit einer Bar, wenn sie im Lonely Planet landet. Also wenn sie im Lonely Planet landet, fangen erstmal sowieso alle an, dort das zu bestellen, was im Lonely Planet steht, was man dort bestellen soll. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ansässigen, die denen dieser Ort, sagen wir mal, gehört oder die ihn hervorgebracht haben, von dort verschwinden, weil sie sich dort nicht mehr wohlfühlen. Oder weil sie sich auch dann die Sachen nicht mehr leisten können, die es dort zu konsumieren gibt.
Und dann haben sie sich gefragt, wenn ein Stadtführer so viel Einfluss hat, kann man das nicht einfach umdrehen? Also Leute mit einem Stadtführer und einer App an Orte führen, die nicht in Büchern wie dem Lonely Planet stehen.
Die Idee dieses Buches ist, dass du eben als Tourist, Aktivist durch eine Stadt gehst und diese Wege, indem du sie gehst, auch irgendwie ein Stück weit mehr etablierst und diese Orte abläufst, an denen was anderes passiert und sie damit auch ein Stück weit mit formulierst. Und das Buch funktioniert auch im Zusammenhang mit einer App und man sieht dort auch Videos, die Bewohner vor Ort gedreht haben über ihre Wohnsituation und zu jedem Kapitel gibt es auch ein längeres Interview mit Bewohnerinnen, die an den verschiedenen Orten leben. Quasi, dass man mit jedem Kapitel eigentlich in eine andere Lebensrealität der Stadt sozusagen eintaucht.
Dadurch soll sich also insgesamt ein anderer Tourismus einstellen, bei dem die Leute nicht immer dieselben Spots abklappern und auch ein Bewusstsein entwickeln, was ihr Besuch mit der Stadt anstellt.
Ja, ich bin ganz kleinlaut. Ich fühle mich die ganze Zeit ertappt. Ich ertappe mich ja wirklich dabei, dass ich es mir manchmal halt leicht mache. Ne? Du fährst irgendwo hin, dann kaufst du dir halt den Lonely Planet oder guckst mal online, was die empfehlen. Und dann sitzt du dann in einem Land, in dem die Menschen viel weniger verdienen als du und du sitzt in einem geilen Restaurant mit lauter anderen Deutschen. Und dann wohnst du halt auch nicht wie ein Local, was du dir einbildest, sondern du nimmst den Locals ja den bezahlbaren Wohnraum weg.
Klar, das ist ein riesiges Problem, aber auch in München und dagegen wird jetzt vorgegangen. Was als Wohnung genehmigt ist, darf eigentlich nur zum Wohnen genutzt werden oder maximal 2 Monate fremdvermietet. Wer seine Wohnung lieber lukrativ an Touris vermieten will und sie den Locals vorenthält, gegen den geht die Stadt München wegen Zweckentfremdung jetzt auch immer strenger vor. Es gibt sogar ein Portal, das heißt Raum für München. Dort kann man solche Wohnungen und Wohnungen, die länger leer stehen, melden. Und so hat die Stadt München seit 2013 schon 1100 Wohnungen vor der Zweckentfremdung gerettet. Wer es trotzdem macht und erwischt wird, muss hohe Bußgelder zahlen. Bußgelder sind auch deutlich erhöht worden, nämlich bis zu 500.000 Euro.
Ja, also 500.000 sollte auch für einen Münchner Airbnb-Superhost eine Menge Geld sein.
Puls Spezial.
Ihr hört hier nach wie vor unser Puls-Spezial und an den Mikrofonen sind Shahzad Osterer und Christina Wolf. Und in der vergangenen Stunde haben wir ja schon die große Problematik Wohnraum thematisiert. Das zeigt ja, wie wichtig und wie heikel dieses Thema ist. Die Städte wachsen rasant und es gibt einfach nicht genug Wohnraum für alle. Viele Städte, Vereine, Initiativen und sogar Einzelpersonen basteln da irgendwie an Lösungen. Die ultimative Lösung aber, es wäre schön, wenn wir sie hätten, aber die gibt es leider nicht. In der kommenden Stunde, da werden wir zum Beispiel darüber sprechen, wie wir uns in den Städten fortbewegen. Warum bei uns in deutschen Städten, was die Mobilität angeht, Autos immer noch die größte Rolle spielen und was wir von Städten wie Kopenhagen zum Beispiel lernen können. Außerdem werden wir über kulturelle Angebote in der Stadt sprechen und über Feiern und über den tollen Job des Nachtbürgermeisters. Und schließlich darüber, wie wir uns bei Staatsangelegenheiten ja so ein bisschen besser einbringen können und für die Zukunft unserer Städte Entscheidungen treffen können. In der Umfrage, ganz am Anfang dieser Sendung hier von diesem Puls-Spezial, haben wir es ja schon gehört. Eine lebenswerte Stadt, die braucht ja nicht nur guten und bezahlbaren Wohnraum. Klar, das ist so basic, ne? Ich will aber auch zum Beispiel problemlos von A nach B kommen. Also die Verkehrswege sollen schnell sein, einfach, sicher, günstig, finde ich auch nicht so unwichtig. Wenn ich jetzt mal so überlege, wie das hier in München ist.
Naja, also München hatte sich ja mal eine Zeit lang den Titel Radelhauptstadt auf die Fahne geschrieben. Mhm. Allerdings hat die Stadt mittlerweile eingesehen, so weit ist man in München noch nicht. Das weiß auch Dr. Sophie Wolfrum von der TU München. Sie ist Professorin für Städtebau und Regionalplanung und ist seit kurzem in Ruhestand.
Der Autoverkehr hat hier immer noch sehr großes Vorrecht. Und ehe man das nicht generell da eine andere politische Prioritäten setzt, passiert vielleicht zu wenig. In Europa gilt ja immer Kopenhagen als das große Vorbild, die ganz radikal ihr Verkehrssystem umgebaut haben. Das hat aber auch nicht von heute auf morgen gegangen, sondern es hat lange Zeit gekostet. Zum Beispiel das Fahrradfahren so deutlich zu priorisieren, das wäre in München sehr gut möglich, weil es ist ja so eine flache Stadt und München ist auch relativ klein. Eigentlich kann man überall mit dem Fahrrad hinfahren.
Sie sagt's ja, Kopenhagen. Dort sind die Hälfte der Einwohner aktive Radfahrer. Dort gibt es Radspuren so breit wie die deutsche Landstraßen, extra Abbiegespuren und sogar Haltestangen an den Ampeln. Die Stadt hat auch eine grüne Welle für Radfahrer eingeführt. Das heißt, wer mit 20 km/h durch die Stadt radelt, hat auf vielen Strecken durchgehend grünes Licht.
Oh, das wäre großartig. Das wäre wirklich toll. Ich habe das Gefühl, ich stehe alle 100 Meter. Vielleicht bin ich auch zu schnell. Ich fahre mehr als 20 km/h auf dem Radl. Aber sag mal, wie ist es eigentlich in anderen bayerischen Städten? Ich habe zum Beispiel in Erlangen studiert und ich habe da Fahrradfahren als viel besser in Erinnerung. Zum Beispiel erinnere ich mich, nur um zu zeigen, wie fahrradfreundlich die Stadt war, zum Beispiel gab es die Regel, wenn das Rad geklaut wird, dann gehst du einfach raus und nimmst dir das nächste. Weil es ist alles so ein never-ending circle auf Fahrradfahren in Erlangen. Also ist jetzt ein bisschen kriminell, aber ich wollte nur illustrieren, dass da alle radeln und irgendwie macht es da mehr Spaß.
Ja, das stimmt. Die Stadt Erlangen gilt als eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands. 2014 hatte Erlangen den Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC, bestanden und landete dabei bundesweit auf Platz 1. Seit einer Bewertung durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, AGFK in Bayern im Jahr 2015, darf sich die Stadt offiziell fahrradfreundlich nennen. Innenminister Joachim Herrmann von der CSU hat im Februar einen großzügigen Ausbau des Radwegnetzes angekündigt und Bayern will in den kommenden 10 Jahren rund 400 Millionen Euro in die Hand nehmen, um ein durchgängiges Fahrradnetz aufzubauen. Bamberg hat jetzt schon Bayerns Meisterradler. Die Stadt plant eine Radlrevolution, breitere Fahrradwege, Radautobahnen und mehr Fahrradstellplätze. Ein Erfolg für die Bamberger Biker, die endlich laut genug waren. Davon sollten sich andere bayerische Städte etwas abschauen.
Auf jeden Fall. Bamberg goes Radelhauptstadt. Ich radel ja prinzipiell überall hin, außer natürlich vielleicht es regnet in Strömen oder es hagelt oder es ist wahnsinnig glatt oder so. Tatsächlich auch, also ich radle gerne, aber auch ein bisschen negativ argumentiert, ich bin jetzt nicht so der Fan vom überfüllten öffentlichen Nahverkehr.
Ja, verstehe ich. 2016 haben 578 Millionen Menschen das Angebot der MVG benutzt. Das sind rund 12 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor. Es werden also immer mehr Menschen. Und der Fraktionsvorsitzende der Münchner SPD, Alexander Reißel, weiß, das kann echt zum Problem werden.
Durch diese Überlastung nehmen auch Störfälle zu. Wir stellen uns schon vor, dass wir das Angebot öffentlicher Nahverkehr deutlich ausweiten. Gebe auch zu, dass wir im Bereich U-Bahnbau ein bisschen im Verzug sind. Die letzte U-Bahn, die in Betrieb gegangen ist, war die U3 nach Musach im Jahr 2010. Das ist jetzt immerhin 7 Jahre her. Und dann wurde auch nicht weiter geplant und auch nicht weiter beschlossen und auch nicht weiter gebaut. Der Baubeginn einer nächsten U-Bahn-Strecke kann frühestens in 2 Jahren sein.
Es gibt also Pläne für eine Angebotausweitung, aber das dauert immer unwahrscheinlich lange.
Ja, ich wohne relativ zentral in München, also zur Not kann man mich anrufen, weil mache ich ein Geschäft raus und ich werde Rikscha-Transporteur von Menschen oder ihr leiht euch mein Rad, aber ich gebe zu, es ist nicht die Lösung. Nee. Ihr hört hier unser Puls-Spezial zum Thema Grau, Eng, Teuer, warum sich unsere Städte verändern müssen. Und vorhin hat uns der Stadtrat Alexander Reißel ja erklärt, dass wir, um einen Kollaps zu verhindern, den Nahverkehr dringend ausbauen müssen. Und es gibt dafür sogar Pläne, aber die zu verwirklichen, wer hätte gedacht, es dauert ein bisschen länger.
Ja, und selbst wenn die neuen Linien gebaut sind, sind die meistens nicht mal ausreichend, um alle Leute zu transportieren. Alexander Reißel hat mir auch erzählt, dass es konkrete Vorschläge der SPD im Stadtrat gibt, eine innerstädtischen Linie zu bauen. Im Grunde ein Cityring, eine Ringbahn, bezeichnet er quasi als alternativlos.
Aufwendig, kompliziert und erst recht teuer. Aber wie jetzt beispielsweise ich fahre relativ viel mit der U-Bahn, die Überlastungszustände kennt, weiß, dass man daran nicht vorbeikommt, es sei denn, man riskiert den Kollaps.
Und das will ja wohl keiner riskieren. Es darf nicht praktischer sein, seine eigene Karre zu benutzen, um damit zur Arbeit zu kommen. Die Stadt hat auch schon was gemacht. Es gibt die Cityring-Linie, zwar nicht U-Bahn, sondern das ist eine Buslinie, die einmal durch die ganze Stadt geht. Und das läuft seit Juni. Und ich find's mega.
Ich muss zugeben, dass ich es noch nicht benutzt habe tatsächlich, weil ich ja so viel radle, ne? Aber weißt du, was ich eigentlich noch ein bisschen geiler fände? Nämlich, wenn die Öffis komplett umsonst wären. Also kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Das war jetzt vor ein paar Wochen ganz groß in den Medien. Deutschland droht eine Klage, weil seit langer Zeit ja in vielen deutschen Städten die Grenzwerte der Stickoxide nicht eingehalten werden. Und deswegen muss die Bundesregierung ja andere Verkehrsmittel attraktiver machen, damit eben nicht so viele mit dem Stinkeauto unterwegs sind. Und da war ja die Idee, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr in den Städten kostenlos machen? Kann das denn funktionieren?
Ja, definitiv. Es gibt auch Städte, die das schon seit Jahren vormachen. Templin zum Beispiel, das ist eine kleine Kurstadt in der Nähe von Brandenburg. Nach der Wende gab es in Templin eine große Begeisterung für Autos und deshalb sind alle Auto gefahren. Die Stadt hat sich dann 1998 entschieden, einen kostenlosen ÖPNV einzuführen, damit wieder mehr Menschen das Auto stehen lassen. Und das hat super funktioniert. Die Kosten haben sie dann durch Sponsoren, Kurtaxe und Parkplatzgebühren zusammengesetzt. Und weil die Busse dann irgendwann überlastet waren, verlangt Templin mittlerweile jährlich 44 Euro pro Person, was umgerechnet 12 Cent pro Tag bedeutet.
Ja, also da kann man tatsächlich nicht meckern, oder? In vielen Städten zahlst du monatlich mehr als das, was die Templiner da jährlich zahlen.
Allerdings in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, fährt man komplett kostenlos. Da kriegen alle angemeldeten Einwohner eine grüne Karte, mit der sie kostenlos von A nach B kommen. Tallinn finanziert das durch Steuergelder.
Also schön für die Esten, aber was ist aus dem kostenlosen ÖPNV in Deutschland geworden?
Leider erstmal nichts. Experten sagen, es ist zu teuer und zu wenig durchdacht. Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes nehmen die Kommunen pro Jahr 12 Milliarden Euro durch ÖPNV-Fahrkarten ein. Wie sich diese finanzielle Lücke bei einem kostenlosen Angebot schließen soll, ist leider unklar. Außerdem ist damit zu rechnen, dass bei einem kostenfreien Angebot plötzlich viel mehr Fahrgäste das Angebot nutzen. Es bräuchte mehr Fahrzeuge, mehr Personal, eine bessere Taktung, besser ausgebaute Strecken. Dafür hat die Bundesregierung bisher leider kein Konzept.
Ja, also es klingt jetzt alles ehrlich gesagt nicht so, als ob da in absehbarer Zeit was in puncto öffentlicher Nahverkehr passiert, was uns das Leben in den Städten leichter oder günstiger macht. Vollgestopfte Straßen waren das Thema, Mobilität ja insgesamt. Und da könnten wir von Städten wie Kopenhagen durchaus was lernen und unsere Innenstädte fahrradfreundlicher machen. Aber über ein Thema hatten wir es noch nicht und das ist mir persönlich sehr wichtig, nämlich feiern. Blöd ist es nämlich natürlich, wenn das nicht geht. Zum Beispiel, weil die Clubs alle sterben wie die Fliegen, das Circus in Augsburg, Waschsalon in Nürnberg oder die Älteren hier erinnern sich ja noch an das Atomic Café zu München. Oh ja. Kann man endlos weitermachen mit dieser traurigen Liste.
Ja, und das Clubsterben macht ja nicht Halt vor Berlin, der Feierhauptstadt Europas. Es gibt Initiativen, die dagegen kämpfen, wie zum Beispiel Club Commission aus Berlin. Das ist ein Verein, der seit 2001 die Berliner Club, Festival, Open Air, Party und Kulturveranstalter unterstützt und fördert. Warum so ein Verein wie Club Commission wichtig ist, erklärt Vorstandsmitglied Marc Wollrabe.
Eine Stadt besteht aus den Menschen, die da leben und die Menschen sind halt von jung bis alt und die Leute haben verschiedene Kulturinteressen und ich würde schon sagen, dass das Kulturinteresse von jungen Leuten schon stark popkulturell geprägt ist. Jüngere, unkonventionelle Popformate leben halt oft davon, dass sie innovativ sind, dass sie oft mit viel Ideen und Leidenschaft, aber relativ wenig Geld gemacht werden. Dafür braucht es also einen Raum, der bezahlbar ist, eine Fläche. In einer Stadt wie München, glaube ich, ganz besonders große und schwere Herausforderungen. Aber trotzdem hält es eben die Stadt am Laufen. Das macht halt eine Stadt, eine Metropole aus. Alleine kommt man da selten weiter. Aber wenn man sich zusammentut und sich abstimmt, dann hat man gegebenenfalls besser eine Chance. Das machen wir mit Clubkommission.
In Berlin und vielen anderen Bundesländern ist es so, dass die Lokalregierung die Flächen, die dem Staat gehören, zum Höchstpreis verkaufen müssen. Und da haben innovative Projekte, die Zeit brauchen, sich zu entwickeln, keine Chance. Da konnte Club Commission aber was erreichen.
Wir haben also in Berlin sehr stark politische Strömungen unterstützt, den Parlamentariern das Gesetz so zu ändern, wo sie sagen, nicht der, der das dickste Portemonnaie hat, sondern der, der das beste Konzept hat, kriegt diese Fläche. Und zwar aus staatlichem Besitz für geringeren Einkaufspreis. Das ist echt eine Gesetzesänderung. Wir bemühen uns gerade mit den Berliner Parteien, das auf der Bundesebene zu erreichen. Was für Metropolen ist das echt wichtig, nach meiner Meinung.
Marc Wollrabe und Club Commission glauben, dass es besonders in Metropolen, die sehr beliebt sind, die parteiübergreifende Einstellung sein muss, dass Stadtentwicklung nicht komplett den freien Markt überlassen werden soll.
Es muss aktiv vom Staat dort eingegriffen werden. Wir sind ein ziemlich stabiles Land, Deutschland. Hier kann man sein Geld sehr sicher investieren. Und Leute, denen diese Möglichkeit gegeben wird und dass sie dann in attraktive Städte kommen können mit ihrem Geld, können Vorgaben gemacht werden. Wir wollen eben in Berlin einen Stand erreichen, dass eben nicht immer überall ausschließlich das Geld regiert.
Ob wir es bei uns in Bayern auch schaffen würden?
Ja, also ich bin da, keine Ahnung, ich will jetzt nicht die Stimmung vermiesen, aber ich bin, was München angeht, da mitteloptimistisch. Also das ist alles irgendwie, das Geld soll nicht regieren, das ist ein frommer Wunsch. Aber die Idee mit den Kleingenossenschaften vorhin fand ich gut. Vielleicht können wir das ja auch zum Feiern gründen. Neuerdings habe ich gelesen, dass Mannheim als die erste deutsche Stadt jetzt einen Nachtbürgermeister hat.
Richtig, der 27-jährige Student Hendrik Meyer wurde vor kurzem für den Posten ausgewählt. In Amsterdam hat man den Posten schon 2012, glaube ich, eingeführt. München soll auch einen bekommen und die Chancen stehen gut, dass es auch klappt.
Okay, es hört sich erstmal total cool an. Was sind die Aufgaben von einem Nachtbürgermeister?
Er kümmert sich um die Belange des Nachtlebens und vermittelt zwischen Bar- und Clubbetreibern und den Behörden.
Okay, wie kommt man an den Posten?
Er wird gewählt. In jeder Stadt läuft das ein bisschen anders. In Amsterdam, wo es den Nightmare schon seit 2012 gibt, kommen 75% der Stimmen von Bar- und Clubbetreibern, Festivalveranstaltern und DJs und 25% zählen die Stimmen von Menschen, die in Amsterdam wohnen.
Aber jetzt nochmal ganz basic gefragt, warum braucht man sowas, einen Nightmare?
Das habe ich den 34-jährigen Mirik Milan auch gefragt. Er war bis 2018 Nachtbürgermeister von Amsterdam und findet natürlich, dass jede Großstadt einen Nightmare braucht.
Cities in my opinion benefit from having a vibrant nightlife from social, cultural and economic perspective.
Die Stadt profitiert von einem pulsierenden Nachtleben aus sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Sicht. Das Nachtleben kann mehr kulturelle Vielfalt und soziale Inklusion bringen. Denn wenn man nachts weggeht, sind alle gleich. Auch Haus und Elektro basieren auf Gleichheit. Und warum wird das gebraucht? Weil wir unsere Städte attraktiv machen müssen. Und unsere Städte sind dann attraktiv, wenn dort viele junge Kreative leben. Und den Kreativen folgt die kreative Industrie. Wir sagen immer, keine Kultur ohne Subkultur.
Für Milan sind Kunst und Kultur eben die Antwort auf Populismus.
Okay, das ist ein großes Ziel. Hat er denn konkret was erreichen können schon?
Ich finde sogar jede Menge. Der wichtigste Erfolg war die Einführung der 24-Stunden-Lizenz für Veranstaltungsorte in Amsterdam. Es gibt jetzt 10 Bars und Clubs, die diese Lizenz haben. Aber das ist natürlich nicht alles. Laut Milan ist ein anders wirklich großes Projekt, an dem sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, war die Reduzierung von Lärmbeschwerden für Live-Musik und elektronische Musikfestivals. Sie haben ein neues Gesetz geschaffen, das sicherstellt, dass die Lärmbeschwerden sinken werden, damit Rücksicht auf die Anwohner genommen wird, aber nicht die Hälfte der Veranstaltungsbranche weg muss.
Der Festivalansatz betrifft das Ausgeviertel und steht auf 3 Säulen. Eine davon ist, auf den öffentlichen Raum zu schauen, sicherzustellen, dass Partygänger, die nachts ausgehen, gut hin und wieder zurück nach Hause kommen. Über Mobilität nachzudenken, über Beleuchtung nachzudenken. Die zweite Säule war es, Vermittler einzuführen. Wenn es zu einem Problem kommen könnte, versuchen sie, die Situation zu deeskalieren. Aber sie klären die Leute, die feiern gehen, auch darüber auf, wie sie sich benehmen sollen.
Und die dritte Säule ist eine Web-App. Das gibt den Stadtbewohnern, die in dieser Gegend leben, die Möglichkeit, direkt Kontakt mit den Polizisten aufzunehmen, die in der Gegend sind. Denn oft haben die Anwohner das Gefühl, dass die Stadt nicht auf ihre Beschwerden hört. Und diese Web-App hilft, Ressourcen und Beschwerden miteinander zu verbinden.
Das brauchen wir hier auch dringend und hoffentlich klappt es auch mit München. Und ich frage mich, warum zumindest nicht Berlin so einen Bürgermeister hat. Aber gucken wir mal, was der in Mannheim alles schaffen wird. Ihr hört hier ein Puls-Spezial und wir reden darüber, wie man unsere Städte ein bisschen besser machen kann. Lebenswerter für uns alle. Wir haben von Initiativen für mehr Wohnraum gehört. Wir haben über den Nahverkehr gesprochen und übers Radeln und über den Nachtbürgermeister. Aber jetzt mal so zu uns persönlich. Wie können denn wir selber an der Gestaltung unserer Städte ein bisschen besser teilnehmen? Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Anliegen habe, wenn ich ein Problem habe?
Ich habe tatsächlich ein Anliegen. Darüber habe ich mit Angelika Pils-Strasser gesprochen. Sie ist seit 2014 die Vorsitzende des Stadtbezirks Bogenhausen und da wohne ich.
Ich wohne hier in Bogenhausen und an unserer S-Bahn-Haltstelle Leuchtenbergring, da gibt es weder einen Aufzug noch Rolltreppen. Und die S-Bahn fährt ja auch weiter zum Flughafen. Und immer wenn wir mit Koffern da ankommen oder ich mit meiner kleinen Tochter mit dem Kinderwagen, habe ich Schwierigkeiten, diese Treppen hochzugehen. Also wenn keiner mir hilft, ist das normalerweise nicht möglich. Wenn ich möchte, dass da ein Aufzug gebaut wird oder Rolltreppen, wie gehe ich da vor?
Ja, grundsätzlich haben Sie da verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben Sie mir eine der allerschwierigsten Situationen genannt, weil da der Eigentümer und Ansprechpartner die Deutsche Bahn ist. Grundsätzlich, wenn Sie ein Anliegen als Bürgerin haben, macht es Sinn, sich an den hiesigen Bezirksausschuss zu wenden?
Sie tagen einmal im Monat und haben kurz davor immer Unterausschusssitzungen. Zu diesen Sitzungen werden die Antragsteller eingeladen und man hat die Möglichkeit hinzugehen und die Probleme zu besprechen.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Antrag bei der Bürgerversammlung zu stellen, was vielleicht ein bisschen mehr Kraft in die Geschichte bringt. Allerdings fehlt Ihnen da die ausführliche Diskussion dazu.
Man muss sich aber vorstellen, bei der letzten Bürgerversammlung waren ungefähr 400 Menschen und es gab 30 Anträge. Das geht stundenlang. Von dort an nehmen die Anträge dann ihren Lauf.
Sie kommen zu den verschiedenen Referaten, die nehmen ausführlich Stellung. Dann kommen Sie nochmal zurück an den Bezirksausschuss. Auch der nimmt Stellung und dann wird letztendlich entschieden, wie damit umgegangen wird. Manche Dinge landen auch im Stadtrat und der Stadtrat entscheidet dann drüber.
Das sollte innerhalb eines halben Jahres erledigt sein. Ist leider nicht immer so.
Aber es ist prinzipiell, finde ich, gut zu wissen, weil man denkt ja oft, dass man nichts verändern kann, oder? Mhm. Dass halt ein Antrag nichts bringt und deswegen tut man halt am besten gar nichts. Aber wie ist es jetzt eigentlich, wenn man jetzt nicht so ein konkretes Anliegen in seinem Viertel hat, so wie du, sondern sich eher generell sozial und politisch engagieren will? Da ist es also habe ich jetzt das Gefühl, schon schwer, also als normaler Bürger und nicht als Berufspolitiker.
Ja, aber mittlerweile gibt es viele junge Menschen, die sich in die Politik und Stadtangelegenheiten einmischen. Einer von ihnen ist Fabian Gutzo. Er hat die Initiative Köln spricht ins Leben gerufen, um Menschen zum Dialog und Austausch und mehr Partizipation zu motivieren. Fabian Gutzo war auch mal in einer Partei, ist aber nach einer Zeit ausgestiegen. Ich habe ihn gefragt, warum er lieber bei Köln spricht aktiv ist.
Weil die internen Strukturen bei Parteien einfach nicht dazu einladend sind, sich da einzubringen. Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass letzten Endes die realen Partizipationsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Und da sind wir deutlich flexibler. Und auch innerhalb der letzten anderthalb Jahre habe ich sehr viele NGOs oder Organisationen, Initiativen kennengelernt, die einfach eine flachere Hierarchie haben, die diese Parteien nicht haben. Und bei Parteien, da saß ich halt auch sehr oft irgendwie mit einem Durchschnittsalter von 60-jährigen, weißhaarigen Männern, die halt sich ausgekotzt haben und es nicht darum ging, einander zuzuhören und in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Und das wollen wir anders machen.
Und Köln spricht hat mittlerweile auch Verknüpfungen zu Politik.
Am Sonntag ist die nächste Veranstaltung. Da haben wir zum Beispiel die Staatssekretärin NRWs für Integration zu Gast und die stellt sich einem Frag mich alles. Da können die Leute halt alle Fragen stellen, die sie möchten, alle Anregungen mitgeben, die sie haben.
Und sie sind gerade auch dabei, quasi Lokalpolitiker noch stärker einzubinden. Und Köln spricht, verbindet oft Kultur mit Politik, um gerade die Leute für Politik zu begeistern, die sonst nichts mit Politik am Hut haben. Und das hat auch geklappt.
Eines unserer Ziele ist, Menschen zu politisieren und das haben wir definitiv geschafft. Das heißt, unser Publikum besteht eben nicht nur aus Politik-Nerds, sondern auch aus einem großen Teil von Menschen, die noch relativ jung sind und die sich noch nicht so tief in Themen eingearbeitet haben. Und das funktioniert definitiv. Wir sind in Gesprächen mit der Stadt Köln, mit dem Oberbürgermeisterbüro, ob wir da noch direktere Möglichkeiten der Partizipation schaffen und das ist durchaus auch unser Ziel.
Aber solche Prozesse brauchen Zeit. Viele sind deshalb enttäuscht oder packen erst gar nicht mit an. Die Bezirksausschussvorsitzende Angelika Pils-Strasser findet es aber wichtig, dass man sich trotzdem einbringt.
Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich klar machen, dass Demokratie mühsam ist, dass Demokratie Zeit braucht, auch dass es Energie und Geld braucht. Das ist für einen jungen Menschen vielleicht nicht die ganz coole Message. Allerdings frage ich mich, wo denn die Alternative ist. Es kann ja nicht die Alternative sein, ich sitze grundsätzlich nur auf der Couch und mecker über all das, was passiert. Es ist viel wichtiger, sich einzubringen, sich auch mit den speziellen Belangen, zum Beispiel der Jugend, die durchaus bei uns öfters untergehen, meiner Ansicht nach, einzubringen und die berufsmäßig Geduldigen so lang zu nerven, bis sich da was tut. Und es tut sich was. Mit genügend Beharrlichkeit kommt man zu vielen Zielen, die man sich gar nicht vorher vorgestellt hätte.
Und man lernt dabei sehr nette Leute kennen und man lernt die Leute kennen, die wiederum gleicher Meinung sind und die Lust haben, auch etwas zu bewegen.
Okay, ich habe gelernt. Ich selber kann sehr wohl was verändern in meiner Stadt. Ich muss halt nur mal meinen Arsch hochkriegen. Weil vom Daheimsitzen und Rumgrummeln und Meckern, was mir alles nicht so gefällt, ja, da ändert sich überraschenderweise nichts. Okay, Sherry, das wäre jetzt mein Erkenntnisgewinn von heute. Ich erzähl's dir mal und du sagst, ob alles stimmt. Okay. Dass ich vielleicht weniger als ein Millionstel der Münchner Bevölkerung bin, das heißt nicht, dass ich nichts machen kann. Ich kann sehr wohl was machen. Ich kann eine Genossenschaft gründen, um ein Haus zu bauen mit Freunden. Ich kann mich mal umhören, ob es Initiativen gibt, wo Menschen sind, die irgendein politisches Anliegen haben, die ähnlich sind oder die ähnlich denken wie ich. Und ich kann natürlich auch die Politiker meiner Stadt einfach nerven.
Ja, das muss man auch machen. Man muss die Politiker eben nerven. Der Druck auf die Politik nimmt auch zum Glück zu, immer mehr. Sie hat begriffen, dass man da handeln muss, wenn das Leben in der Stadt lebenswert bleiben soll. Es gibt auch Pläne, aber da alles wirklich sehr langsam passiert, merkt man mittlerweile zum Glück, dass es immer mehr Privatpersonen, Initiative und Projekte gibt, die versuchen, das selber in die Hand zu nehmen.
Und das eben nicht nur bei dem essentiellen und existenziellen Thema, ja auch wie zur Hölle finde ich eine bezahlbare Wohnung in der Stadt, sondern auch aktiv werden, einfach wenn es euch ankast, dass es keinen Radlweg gibt oder wenn euer Lieblingsclub geschlossen werden soll.
Das war unser Puls-Spezial und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Puls-Reporterin für diese Sendung war Shazad Osterer, Moderation Christina Wolf, Redaktion Frank Seibert, Kevin Ebert und Alexandra Reinsberg, Produktion Christian Heiß, Wortchef Florian Meyer-Hafranek.
Puls.